Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet Emerging Markets. Kommt der Wind jetzt von vorn? Und mein Gast ist Carlos von Hardenberg. Er ist Fondsmanager und Partner bei Mobius Capital Partners. Und er ist mir jetzt zugeschaltet. Wo erreiche ich dich, Carlos?
Du erreichst mich heute in München zur Abwechslung, da es immer noch zu kompliziert ist, durch die Welt zu reisen und unter anderem auch nach London zu kommen.
Ja, es hätte ja bei dir auch durchaus irgendwo Istanbul sein können, Hongkong oder auch afrikanische Länder, in denen wir früher Gespräche miteinander geführt haben. Aber du hast es selbst gesagt, Covid ein Thema. Ja, was habe ich als Anlass für die heutige Sendung genommen? Ich habe als Anlass für die neue Sendung genommen, dass ich vor einigen Tagen im Handelsblatt einen sehr kritischen Artikel las zum Thema gefährlicher Abstieg der Schwellenländer, war da überschrieben. Und da hieß es dann in dem Teaser darunter, Pandemie außer Kontrolle, stagnierende Wirtschaft, abstürzende Währungen, die einstigen Treiber des globalen Wachstums werden zum Risikofaktor. Und da habe ich gedacht, wie mit den gelben Seiten, da rufen wir mal jemanden an, der sich damit auskennt. Du tust es, deiner Zeit bei Franklin Templeton, aber auch inzwischen bei Mobius Capital Partners, die du ja mitbegründet hast. Deshalb, was sagst du, was ist dran? Ist das nur eine Momentaufnahme? Ist das eine Frage der Perspektive? Aber wie kommentierst du solche Artikel, die ja durchaus häufiger in diesen Tagen zu finden sind?
Ja, darauf kann ich und will ich gerne konkret eingehen. Also natürlich zum einen muss man erstmal sagen, Zeitungen verkaufen sich wahrscheinlich besser, wenn sie solche Titel tragen. Da ist natürlich eine ganze Menge einfach Emotionen drin. Die Fakten sehen tatsächlich anders aus. Wir sehen eigentlich, dass, und wir sind sehr nah an den Unternehmen dran. Du sprachst eben über Hongkong. Ich habe heute mehr oder weniger den ganzen Tag mit Hongkong verbracht und mit chinesischen Firmen gesprochen, aber auch mit Firmen in Vietnam, Taiwan und anderen Ländern. Und wir sehen das zum ersten Punkt, also Pandemie, dass eigentlich die Länder das ganz fabelhaft gemanagt haben, gerade Länder wie Taiwan oder auch Vietnam. Oder muss man ja auch sagen, China, wenn man sich bitte zurückerinnert, wie schnell man dort reagiert hat. Die Pandemie war und ist eine große Herausforderung, wird dort aber sehr viel pragmatischer gemanagt. Natürlich gibt es größere Opfer, wie zum Beispiel einzelne Länder in Südamerika oder auch Russland, wo es tatsächlich immer noch nicht ganz im Griff ist. Aber ich würde sagen, summa summarum, Riesensetback, aber man hat mit großem Pragmatismus und großem Aktionismus sowohl von privater Seite als auch von staatlicher Seite reagiert. Und jetzt setzt man wieder auf Wachstum und Erholung und versucht, als Gewinner rauszukommen. Das ist das eine. Zweitens, Währung sehe ich auch anders im Vergleich zu, sagen wir mal, den frühen Jahren meiner Karriere in Emerging Markets. Sehe ich eigentlich insgesamt eine solidere Situation, was Währung angeht. Die Haushaltsverschuldung, aber auch die Verschuldung des öffentlichen Sektors in Emerging Markets ist insgesamt sehr viel geringer, als sie früher war. Es gibt gleichzeitig auch mehr und mehr lokale Finanzierungsmöglichkeiten, weg vom Dollar hin zur lokalen Währung. Und wenn man sich die Bewertung anschaut, so sieht das auch nicht übertrieben aus, was wir im Moment sehen. Vor allen Dingen in Südamerika, aber auch in Asien, da sehen wir eigentlich eher eine faire Bewertung der Währungen. Wachstum, hier würde ich ganz, sage ich mal, brutal unterscheiden zwischen dem alten Wachstum und dem neuen Wachstum. Das alte Wachstum ist zum größten Teil tatsächlich vorbei, weil die Infrastruktur in Asien ist teils besser als bei uns. Der Konsum hat teilweise ein Niveau angenommen wie bei uns. Allerdings hat sich das Wachstum sehr verschoben. Es gibt sehr viel mehr Nachfrage nach Dienstleistungen, sehr viel mehr Nachfrage nach digitalen Produkten und Dienstleistungen. Alles geht online und zum Beispiel Themen wie Gesundheitswesen, aber auch Bildungswesen sind also immer noch weit hinterher und da ist die Nachfrage sehr groß. Und dann der letzte Punkt, den ich machen will. Emerging Markets ist auch heutzutage für mich jetzt kein Thema mehr, um jetzt nur Zugang zu kriegen zu der starken Binnennachfrage, sondern Emerging Market für mich heute und gerade heute Morgen, wo ich also sehr viel Zeit mit Hongkong verbracht habe, ist eine Chance, um an der Zukunftstechnologie teilzunehmen. Die wird heute nicht mehr unbedingt in Amerika und Europa entwickelt, sondern wirklich in den Entwicklungsländern. Und da spielt die Musik, da wird unglaublich viel erfunden, da wird unglaublich viel erforscht. Alleine China hat, was zum Beispiel Research und Development Spending angeht, also die Ausgaben in Forschung und Entwicklung lagen in den 90er Jahren beim 0,5% gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Da sind wir heute weit über 2%. Und wie wir alle wissen, ist das Bruttoinlandsprodukt gigantisch gewachsen. Und das führt dazu, dass dort in verschiedenen Technologien, Sektoren, wir sprechen über Satelliten, wir sprechen über Autonomous Driving, wir sprechen über alternative Energien und Materialien, da spielt die Musik.
Jetzt gibt es ja immer wieder die These, die Emerging Markets seien nicht mehr die Treiber des globalen Wachstums, die sie lange gewesen sind. Schwellenländer müssten überdurchschnittlich stark wachsen. Inzwischen wären sie eher zum Risikofaktor der Weltwirtschaft geworden. Wie kommentierst du so eine These?
Ja, das sehe ich nicht so. Ich glaube, das ist im Moment spielt so ein bisschen die Angst eine Rolle, was das regulative Umfeld angeht in China und so ein bisschen die Grabenkämpfe zwischen Amerika und China, die Angst verbreiten, Angst machen, auch nicht ganz unbegründet. Aber wie gesagt, ich sehe eigentlich die Emerging Markets heute mehr als Quelle von Innovation, nach wie vor Quelle von Wachstum. Aber Wachstum alleine sollte nicht der Grund sein, warum man jetzt sich für Emerging Markets interessiert.
Sehen wir das Thema Emerging Markets vielleicht auch zu pauschal, dass man da auch stark unterscheiden muss? Ich glaube, diejenigen, die das so kritisch derzeit sehen, die schauen auf Länder wie Brasilien. Und deine Beispiele kommen jetzt eher aus dem asiatischen Raum.
Natürlich ist für uns Emerging Markets und die größten Chancen sind in erster Linie in Asien zu finden. Da ist einfach am meisten Innovation. Da gibt es natürlich die gute Kombination zwischen sehr konstruktiven Regierungen, die daran interessiert sind, auch die lokale Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Dann haben sie eine starke Exportorientierung und riesige Bevölkerung wie in Indonesien oder Vietnam oder China. Also da kommt wirklich, da kommt alles zusammen, da braut sich alles zusammen. Und sie haben, mittlerweile beobachten wir dort eben auch dieses Ökosystem an Innovation, also die Zusammenarbeit zwischen Unis und Industrie und gleichzeitig Regierung. Brasilien ist mit größerer Vorsicht zu genießen. Auf der einen Seite hat man da natürlich auch einen großen Exportanteil und starke Nachbarn wie die Vereinigten Staaten. Aber es gibt natürlich dort ja größere politische Probleme, die sich auch abfärben, negativ teilweise auf die Unternehmen. Wir investieren ausschließlich in mittelständische, sagen wir, Unternehmen, mittelgroße Unternehmen, Familienunternehmen. Und die sind so ein bisschen unterm Radarschirm, die sind noch nicht so übergekauft und sind auch nicht wirklich bisher gecovert sehr gut von der Sell-Side. Insofern finden wir da immer wieder Überraschungen. Zum Beispiel, die haben wir jetzt nicht im Portfolio, aber nur als Beispiel, es gibt einer der erfolgreichsten Hersteller von Elektromotoren in Brasilien.
Kommen wir zu den Finanzierungsbedingungen. Beim letzten großen Tapering, als die Notenbanken ihre Ankaufprogramme zurückgefahren haben, wurde viel Geld aus den Schwellenländern abgezogen. Gab es eine große Verunsicherung. Dieses Mal sagt man, da seien die Märkte besser drauf vorbereitet, aber das nächste große Tapering steht vor der Tür. In der Folge vielleicht dann auch eine Zinswende, egal wie groß und wie nennenswert sie sein wird. Da gibt es die Unterstellung, das würde die Finanzierungsbedingungen der Schwellenländer ganz erheblich gefährden und belasten. Ist dieser Hebeleffekt da und mit welcher Dimension rechnest du dieses Mal?
Also ich glaube, die Hauptangst hierbei, wenn ich das richtig verstanden habe, ist einfach die Allokation, Asset Allocation dann, die stattfindet, wenn die Renditen in Amerika steigen, dass dann natürlich auch einfach die Gelder dahin fließen aufgrund der attraktiveren Renditen, die man dort erzielen kann, auch mit geringerem Risiko. Das ist mit Sicherheit ein Phänomen, an dem viel dran ist. Das wird so passieren. Allerdings ist es nicht so, dass wir uns in einer Phase befinden, in der große institutionelle Investoren, Pensionskassen, aber auch Retail-Investoren übermäßig investiert sind in Emerging Markets. Also im langfristigen Vergleich ist die Allokation, die Gewichtung in Emerging Markets der unterschiedlichen Investorengruppen im Moment eher gering. Deshalb wird da dieser Effekt nicht ganz so schmerzhaft sein. Aber ich sehe auch eine weitere Veränderung, strukturelle Veränderung. Mittlerweile, wenn man sich anschaut, also China, der A-Share-Market ist der zweitgrößte Aktienmarkt der Erde, allerdings mit sehr, sehr wenig Beteiligung von ausländischen Investoren. Diese Märkte Märkte sind mittlerweile alleine fähig dazustehen und haben auch natürlich durch die wachsende Sparquote im Inland weniger Abhängigkeit einfach von ausländischen Investoren.
Das ist eine gute Frage von ausländischen Investoren, aber auch mit Absatzmärkten im Ausland. Der Protektionismus, der in vielen entwickelten Märkten immer stärker erkennbar ist und zuletzt auch der Wunsch, von der Lieferkettenproblematik nicht mehr abhängig zu sein. Vor allen Dingen, wenn wir Gesetze wie in Deutschland haben, wo ich in Zukunft die Lieferkette entlang die Nachhaltigkeit überprüfen darf. Inwieweit wird das für diejenigen Schwellenländer, die ja auf Export stark angewiesen sind, wie wird sich das auf die auswirken, diese Form des Protektionismus?
Ja, da wird im Moment, werden so ein bisschen die Regeln weltweit neu geschrieben. Interessanterweise, das eine ist natürlich, was man so hört und die Ängste, über die man so liest. Auf der anderen Seite haben wir gerade eine sehr breit angelegte Studie, die offensichtlich und ganz eindeutig zeigt, dass zum Beispiel im Falle von China 85% der dort investierten internationalen Unternehmen keine Verlagerungspläne über die nächsten 3 Jahre hegt. Also die Realität sieht so aus, dass man da nach wie vor zu den Standorten steht, dass man nicht daran glaubt, dass zum Beispiel Chinesen jetzt daran interessiert sind, plötzlich sich selber aus der globalen Lieferkette zu katapultieren. Das widerspricht den langfristigen Zielen der Administration in China. Diese Annahme ist meiner Meinung nach nicht unbedingt vernünftig. Nichtsdestotrotz gibt es andere Trends zum Beispiel. Natürlich ist es ein Risiko, dass die Welt sich jetzt so einseitig da auf die Produktion in China fokussiert hat. Das ist bereits seit Jahren, sehen wir da eine Verlagerung. Zum Beispiel nach Vietnam, zum Beispiel von Taiwan mittlerweile in die Philippinen oder Indonesien. Teilweise einer der ganz großen Gewinner ist Indien. Und das ist auch einer der Gründe, warum für uns Indien mit das größte Gewicht in unserer Strategie hat. Da sehen wir also auch einige sehr, sehr positive langfristige Treiber. Ich würde das nicht unterschreiben, dass die Chinesen diesen Weg gehen werden zum Beispiel oder auch die Amerikaner sich gegenseitig so weit sozusagen zu bekriegen mit irgendwelchen Regelwerken, dass man da nicht mehr zusammenarbeiten kann. Ich sehe dann eigentlich ein Limit und eine rote Linie, über die man nicht schreiten wird.
Du hast eben Hongkong angesprochen, du hast aber auch leichtfertig einfach das Wort China und Regulierung in den Mund genommen. Das, was da in den letzten Wochen und Monaten zu beobachten ist, ist ja schon mal kurz diskussionswürdig. Wie kommentierst du diese Regulierungsvorhaben dort?
Das ist eine sehr selektive Wahrnehmung eines oder sagen wir weniger Segmente oder noch, um noch konkreter zu sein, ganz bestimmter Firmen, die das mit Sicherheit im Moment extrem zu spüren bekommen. Sollte an sich niemanden zu sehr wundern. Eine der Firmen zum Beispiel, ohne jetzt hier Namen zu nennen, ist sehr, sehr erfolgreich darin, Online-Spiele zu vertreiben und zu betreiben. Und das hat in China wirklich, so wie bei uns, auch zu gesellschaftlichen Themen geführt, zu Problemen. Man sieht das nicht ganz unkritisch. Und dass die da regulieren, finde ich nicht unvernünftig. Zweitens, in anderen Fällen geht es darum, dass man natürlich es ungern sieht, dass bestimmte sehr, sehr große Unternehmer sich zu sehr politisch einmischen. Das ist auch nichts Neues in China. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, steht auf dem anderen Blatt, aber sollte niemanden wundern. Es gibt Tausende von gelistete Firmen in China. Es gibt alleine im A-Share-Index gibt es 3000 gelistete Firmen mit sehr, sehr unterschiedlichen Sektoren. Ob das Finanzen, Basis, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Kommunikationsdienste sind, von denen sind die meisten nicht betroffen davon. Und es sind halt im Moment vor allen Dingen die betroffen, die in Amerika an der Börse sind oder eben ganz, ganz große Tech-Namen sind oder im Erziehungswesen tätig waren. Die haben das zu spüren bekommen. Ich würde hier auch wieder sagen, long story short, die Chinesen, schießen ziemlich präzise auf bestimmte Firmen, die ihnen unliebsam geworden sind oder wo sie einfach regulieren wollen. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie nicht interessiert sind, langfristig für einen kompetitiven Kapitalmarkt zu sorgen.
Die ETFs und auch der MSCI Emerging Markets freuen sich ja interessanter Mittelzuflüsse. Du als aktiver Fondsmanager, wenn wir jetzt mal dieses durchaus etwas eingetrübte, aber von dir immer noch mit Potenzial beschriebene Umfeld der Schwellenländer nehmen, kannst du anhand von, sagen wir mal, drei Beispielen oder drei Investments, die ihr gemacht habt, mal zeigen, wo das aktive Management an dieser Stelle jetzt eigentlich seinen Trumpf am besten ausspielen kann? Denn das müsste ja eigentlich bei dieser jetzt nicht mehr pauschal guten Wetterlage, sondern bei der beim selektiven Investitionsansatz müsste das ja dem aktiven Management entgegenkommen. Kannst du anhand von so, du hast es gerade mit Indien schon gesagt, aber mal noch zwei, drei andere Beispiele geben, anhand dessen man sehen kann, da ist jetzt wirklich die große Chance für den aktiven Fondsmanager.
Ja, da kann ich viele Beispiele nennen. Also fangen wir mal an in Taiwan. Taiwan hat extrem viel zu bieten. Taiwan ist ein Land, was in die ganze Welt exportiert und in bestimmten Nischen weltweit führend ist. Das sind schon und teilweise keine Nischen mehr, natürlich im Halbleiterbereich sowieso. Aber alles, was daran hängt, sind sie mittlerweile an Innovationen und an den Geschäftsmodellen, die sich dort entwickelt haben, wirklich weltweit führend. Wir haben uns zum Beispiel beteiligt an eMemory Technology. Das ist ein sogenanntes IC-Design-House. Die produzieren Ideen und die Ideen werden dann von anderen hergestellt, von den Foundries, von TSMC. Und die beiden Lösungen, die vor allen Dingen in letzter Zeit gut gelaufen sind, ist eine Lösung, das ist ein Fingerabdruck auf Chips, der dafür sorgt, dass eben externe Hacker nicht mehr in Computer, Telefone, große Server oder sich in Satelliten reinhacken können. Und da haben sie also eine ganz einzigartige Technologie entwickelt, die weltweit Anwendung findet. Das Zweite, was sie tun, ist, sie sorgen dafür, dass Prozessoren auch bei volatiler Stromversorgung sauber weiterarbeiten. Und da sind sie auch, also da haben sie Patente, viele, viele hundert Patente entwickelt. Und gerade wenn man überlegt, dass in Zukunft die Autos irgendwann mal selber fahren, und die Flugzeuge selber fliegen und die Kühlschränke selber die Milch bestellen, dann ist natürlich einfach die Zuverlässigkeit dieser Prozesse und Abläufe von enormer Wichtigkeit. Und da sehen wir Taiwan ganz vorne. Indien, weiteres Beispiel. Wir haben uns beteiligt an einer Firma, die heißt Persistent Systems. Das ist ein kleiner Hersteller von Software- und IT-Lösungen, hochspezialisiert auf zum Beispiel Krankenhausketten, Kliniken in Amerika und auf der ganzen Welt, aber auch was das Thema Factory Automation angeht. Haben da eine Nische für sich entdeckt, eine ganz integrierte Lösung an ITs und Softwarelösungen für diese Endabnehmer und sind hoch erfolgreich. Wir haben diese beiden Unternehmen gekauft, die hatten vielleicht ein paar hundert Millionen Marktkapitalisierung, haben sich beide schon vermehrfacht, seitdem wir uns beteiligt haben, aber wir sehen nach wie vor, dass die gut laufen. Und eins der Themen, die oft unterschätzt wird, ist einfach so diese Unternehmenskultur, auf die wir sehr setzen. Und dass eben Unternehmen, die die richtige Unternehmenskultur haben, wirklich ja, sich mehr oder weniger von Erfolg zu Erfolg bewegen. Also als aktiver Manager hat man im Moment die Chance, so wie fast noch nie, bei diesen mittelgroßen Unternehmen wirklich ganz einzigartige Chancen zu entdecken. Vor allem, weil der Gesamtmarkt sich ja nur mit den ganz großen Firmen mehr und mehr ja, beschäftigt.
Das ist ein Punkt. Wir haben ja die Tage ein gemeinschaftliches Webinar zu eurem Fonds, wo man auch die Outperformance gegenüber einem globalen indexorientierten Schwellenländerfonds durchaus nennenswert sehen kann. Da ist das Indien-Übergewicht etc., das sich da auszahlt, ganz klar. Wir sind mit dem Nachhaltigkeitskongress ja derzeit unterwegs und da gibt es immer wieder diese Frage von Zielkonflikten und Glaubwürdigkeitskonflikten, wenn es um nachhaltige Investments in den Schwellenländern geht. Ihr habt euch das Thema auch mit auf die Fahnen geschrieben, deshalb vielleicht von dir ein paar Worte dazu, wie transparent die Daten und Informationen in den Schwellenländern wirklich sind, um einem nachhaltigen Investor, der das sein möchte, an der Stelle auch die Grundlage zu bieten. Es wird ja von vielen bezweifelt, dass die sagen, hör mal, in solchen Ländern, da gibt es überhaupt nicht diese Datenklarheit, die man bräuchte, um das beurteilen zu können. Warum sagst du, dass man es zumindest selektiv doch kann?
Ja, das ist schon richtig, dass es diese Daten in der Form nicht so gibt, in der Breite. Aber der Markt natürlich dort steht auch mehr und mehr unter Druck, nicht nur von westlichen Investoren, sage ich jetzt mal, sondern auch von lokalen Investoren, die genauso danach fragen wie in Amerika oder in Europa. Da gibt es viele, viele unterschiedliche Initiativen und Gruppen, Aktionärsgruppen, die in diese Richtung pushen. Aber wir tun jetzt auch nicht so, als ob wir hier jede Firma da über einen Kamm scheren und da irgendwie so eine allgemeingültige Universallösung haben. Was wir versuchen, ist, wir versuchen in allererster Linie mit den Firmen zusammenzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass sie transparent sind, dass sie einen guten Aufsichtsrat haben, dass sie eine klare Offenlegung und zuverlässige Offenlegung ihrer Daten betreiben. Und dass sie selber sich darum kümmern, dass sie, was das zum Beispiel ESG-Rating angeht, dass sie die richtigen Vorbereitungen treffen, dass sie das dann auch machen können, sobald die Ratingagenturen kommen und sich für diese Firmen interessieren. Also es ist noch relativ frühe Arbeit. Die Märkte da sind hinterher. Aber wir glauben, dass wir letztendlich mit unserem Fokus auf Kultur und Governance sehr viel tun können, was Risikomanagement angeht, was Verbesserung der Unternehmensführung angeht. Und es ist ein sehr viel ja, mehr maßgeschneiderter Approach als jetzt so ein typischer ESG-Fonds. Das sind wir nicht.
Guter Aufsichtsrat, gutes Board, gute Überleitung zu meiner vorletzten Frage. Mobius Capital Partners, was macht der Altmeister der Schwellenländer, der diese Firma ja mit dir zusammen mitbegründet hat? Was macht der noch in eurer Firma? Erfreut er sich guter Gesundheit und inwieweit tauscht ihr euch noch aus?
Oh ja, Marc ist topfit, reist nach wie vor trotz Pandemie durch die Weltgeschichte, lebt allerdings nicht mehr in Singapur, sondern in Dubai. Da ist es einfacher für ihn. Marc sieht sich absolut als Antreiber, Motivator, hilft uns, Leute einzustellen, ist ein großer Unterstützer der Firma, und hilft uns auch immer wieder in bestimmten Märkten Zugang zu kriegen zu Entscheidungsträgern. Er ist nach wie vor wirklich so ein sehr motivierender Mensch und ist sehr interessiert daran, dass wir weiter erfolgreich arbeiten. Er hat auch viel investiert in die Firma. Er freut sich natürlich über die super Performance, die wir geleistet haben. Ich hoffe, ich wünsche ihm noch viele, viele fröhliche Jahre.
Dann zeige ich mich an dieser Stelle beruhigt. Kritischen Artikel zum Thema Schwellenländer haben dann nicht das Meer so weit aufgewühlt. Du hast es an vielen Stellen glätten können. Aber man sieht, es ist eben vielleicht dann doch eher jetzt die Zeit für selektives, aktives Management in den Schwellenländern, als noch blind den. Ja, ich glaube, die BRIC-Fonds haben sich eh ein bisschen überholt, aber anderen dann doch eher indexgetriebenen Investments blind zu folgen. Was mich zur Schlussfrage führt, die ich immer allen meinen Gesprächspartnern am Schluss mit auf den Weg gebe, nämlich die Frage, welche Literaturempfehlungen Sie für uns haben. Im Zweifelsfall erzählst du uns, Carlos, was derzeit auf deinem Nachttisch so liegt und womit du dich da, was die Schwellenländer angeht, intellektuell weiterbildest.
Ja, da gibt's immer wieder spannende Bücher. Das letzte, was ich faszinierend gefunden habe, was unser Thema angeht. Ich versuche übrigens in erster Linie auch ganz andere Literatur zu lesen, abends, um mich auch abzulenken von den Märkten. Aber was ein spannendes Buch ist, das heißt auf Englisch No Rules Rules. Ich glaube auf Deutsch, wenn ich das richtig gesehen habe, heißt das Keine Regeln von Reed Hastings. Und was hier so faszinierend ist, dass er eben einfach mal eine alternative Perspektive auf erfolgreiche Unternehmen einnimmt und beleuchtet. Und das ist eben einfach Kultur, die Unternehmenskultur und warum sie wichtig ist, was es für eine Rolle spielt, das Team, die Zusammenarbeit, die Kommunikation, warum es wichtig ist, dass man möglichst keine Regeln und Hierarchien hat. Und vieles davon war für mich interessant, weil ich sozusagen selber als Mini-Unternehmer sehr viel mitnehmen konnte für meine eigene Firma, aber auch sehr viel mitnehmen konnte so an ja, strukturierten Fragen, die man auch stellen kann als Investor, die jetzt mal eben nicht nur das Zahlenwerk angehen.
Ja, du bist nicht der Einzige, der hin und wieder abends mal ganz bewusst was ganz anderes liest. Neulich war jemand in der Sendung, der hat empfohlen, Thomas Mann, der Untertan, wieder rauszuholen. Er hätte das neulich gemacht und mit Blick auf die politischen Entwicklungen würde er das für angemessen erachten. Also wir haben hier durchaus sehr ungewöhnliche Empfehlungen auch bisweilen in dieser Sendung. Carlos, dir danke für die Zeit, die du heute genommen hast.
Ja, vielen Dank für das tolle Interview und danke an das ganze Drescher-Team. Alles Gute.
Wir sind die Tage wieder verabredet, dann kann man uns auch im Webinar folgen, dann schauen wir uns auch mal ein paar Cases an, wie es so schön heißt, und können dann en Detail über dein Portfolio reden. Ich freue mich drauf. Ansonsten danke ich den Zuhörern fürs Zuhören. Kann nur darum bitten, diesen Podcast, wo sie die Möglichkeit haben, zu bewerten und ihn weiterzuempfehlen an Kollegen, an Freunde und auch unseren zweiten Podcast für alternative Investments, AIF, mal zu gucken, ob man da nicht auch interessante Themen findet. Und ansonsten sage ich, bleiben Sie gesund und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt mit einem kölschen Tschö.